Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute sprechen wir mit Alex Sutter von humanrights.ch.
Irgendeine indianische Gruppe in den USA hat nicht die Möglichkeit, aus dem Selbstbestimmungsrecht, das in dieser Deklaration steht, dann sozusagen Ansprüche auf Eigenstaatlichkeit anzumelden.
Sie hat zwar Symbolcharakter, ist jedoch juristisch nicht bindend. Die UNO-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker feiert ihren 10. Geburtstag. Wir werfen diese Woche in einer mehrteiligen Serie den Blick auf die Situation der indigenen Völker. Heute sprechen wir über die UNO-Deklaration dazu. Und dann geht es bei uns um die Ernährungssicherheit. Wir stimmen über etwas ab, das eigentlich selbstverständlich ist. Allerdings ist die Schweiz weit davon entfernt, genug Lebensmittel zu produzieren, um die Bevölkerung mit der eigenen Landwirtschaft zu ernähren. Warum das so ist, das erzählen wir gleich. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt erzählt uns Katrin Hiss, was in der weiten Welt passiert.
Das Kernkraftwerk Mühleberg produziert wieder mit voller Leistung. Wie die BKW mitteilt, hat die Aufsichtsbehörde ENSI am Wochenende grünes Licht gegeben für die Stromproduktion. Rund einen Monat lang wurden Brennelemente ausgetauscht und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt. Mühleberg geht somit in sein 45. Betriebsjahr. Ende 2019 soll es stillgelegt werden. Der Berner Gemeinderat hat den Projektkredit für die Überbauung des Gaswerkareals auf knapp 3 Millionen Franken erhöht. Auf dem Grundstück an der Aare soll eine Wohnüberbauung entstehen mit hoher sozialer Durchmischung. Nach vollendetem Bauentwurf muss über die Änderung des Zonenplanes noch abgestimmt werden. Die Bauarbeiten können somit frühestens im Jahre 2021 beginnen. China will Verbrennungsmotoren verbieten. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur berichtet, strebe das Land eine 100% Elektroautoquote an innerhalb der nächsten 2 Jahre. Dieser Entscheid könnte große Folgen haben für die deutsche Autoindustrie. So verkauft Volkswagen rund 40% seiner Autos nach China. Der offizielle Grund für die Entscheidung sei die schlechte Luft in chinesischen Städten. BeobachterInnen gehen aber davon aus, dass auch wirtschaftliche Überlegungen dahinterstehen. Chinesische Produzenten sind stärker aufgestellt in der Elektromobilbranche. In Sydney haben am Wochenende Zehntausende Menschen für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe demonstriert. Ab morgen Dienstag können australische BürgerInnen per Brief für die Ehe für alle abstimmen. Laut Umfragen sprechen sich 58% der Bevölkerung für eine Öffnung der Ehe aus. Das Votum ist jedoch nicht bindend. Und noch zum Wetter. Heute gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 16 Grad. Es bleibt trocken. Morgen stark bewölkt und ab und zu Regen bei maximal 15 Grad. Am Mittwoch weiterhin regnerisch, jedoch steigen die Temperaturen auf bis zu 19 Grad.
Rabe Info.
Die Tuareg in den Wüsten Nordafrikas, die Guarani in den Regenwäldern des Amazonas oder die Inuit im Polargebiet. Rund 4% der Weltbevölkerung gehören einer sogenannten indigenen Ethnie an. Amnesty Indigene definiert es so: Indigene Völker bestehen aus Menschen, die in Ländern mit unterschiedlichen ethnischen Gruppen leben, die von der frühesten Bevölkerung abstammen, die in diesem Gebiet überlebten und die als Gruppe nicht die nationale Regierung der Länder kontrollieren, in denen sie leben. Bis vor 10 Jahren erfuhren Indigene keine besondere Unterstützung auf internationaler Ebene. Erst mit der UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker wurde ihr Recht auf Selbstbestimmung anerkannt. In diesen Tagen feiert diese UNO-Erklärung ihren 10. Geburtstag. Grund für uns vom Rabe Info, einmal genau hinzuschauen, wie es denn wirklich um die Rechte der Indigenen steht. Können sie ihre Institutionen und Traditionen tatsächlich erhalten? Sind sie wirklich geschützt vor Diskriminierung und Unterdrückung? In unserer vierteiligen Serie zum Jubiläum der UNO-Deklaration sprechen wir heute als erstes mit Alex Sutter. Er ist Philosoph und Co-Geschäftsleiter des Vereins humanrights.ch. Kathrin Hiss wollte von ihm wissen, wie genau eine solche UNO-Erklärung überhaupt zustande kommt.
Vor 10 Jahren verabschiedete die UNO-Generalversammlung die UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker. Die UNO-Generalversammlung, das ist die Vollversammlung aller Mitgliedstaaten. Jeder Staat hat dabei eine Stimme, darf jedoch bis zu 5 Personen an die Sitzung schicken.
Das sind alles Mitarbeitende der Ministerien, die dort sind an der UNO-Generalversammlung, und meistens sind es ausgewählte Spezialistinnen und Spezialisten für bestimmte Fragen, weil man teilt sich dann die Arbeit auf.
Es dauerte lange, bis die UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker verabschiedet wurde. Mitte der 80er Jahre kamen erstmals VertreterInnen von Indigenen in Genf zusammen, mit der Vision, eine solche Deklaration zu verfassen. Es folgte ein langwieriger Prozess, während welchem man gemeinsame Positionen entwickelte. Erst nach 10 Jahren, Mitte der 90er Jahre, konnte die Arbeitsgruppe der Indigenen ihren Entwurf vorlegen.
Dann ging dieser Entwurf an eine Arbeitsgruppe der Staaten. Die Staaten haben also gesagt, okay, um diesen Entwurf offiziell zu machen, müssen wir, die Staaten, weil die haben in der UNO das Sagen, müssen die Staaten diese Deklaration noch diskutieren und anders formulieren. Und sie haben dann auch wieder mehr als 10 Jahre daran gearbeitet. Dann hat diese Arbeitsgruppe zuerst im Jahr 2006 der UNO-Generalversammlung einen Entwurf unterbreitet. Der wurde aber nicht akzeptiert, wurde zurückgewiesen, und dann erst ein Jahr später, am 13. September 2007, wurde dann der zweite Entwurf von der Generalversammlung angenommen.
Vor ziemlich genau 10 Jahren verabschiedete also die UNO-Generalversammlung die Deklaration für die Rechte der indigenen Völker. Doch 4 Staaten stimmten damals dagegen: Neuseeland und Australien, Kanada und die USA. Alles wirtschaftlich stark entwickelte Länder mit indigenen Kulturen. Viele Staaten hatten Angst vor Unabhängigkeitsbestrebungen, wie Alex Sutter von humanrights.ch erklärt.
Der Hauptpunkt der Kontroverse war das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Völker. Da haben die Staaten natürlich Separatismus gewittert. Sie haben die Deklaration verdächtigt, ein Instrument von späteren separatistischen Bewegungen zu sein.
Der Prozess hin zur Annahme der UNO-Erklärung dauerte 20 Jahre. Lange Zeit war sie umstritten. Die Bedenken der UNO-Mitgliedstaaten zu groß. In rund 70 Staaten leben indigene Völker. Viele Regierungen fürchteten sich vor möglichen Unabhängigkeitsbestrebungen.
Diese Bedenken konnten dann eben im Jahr 2007 ausgeräumt werden, nicht zuletzt deshalb, weil eben eine Deklaration ein unverbindliches Instrument ist. Das heißt, das gehört zum Soft Law, zum weichen Recht. Und im Gegensatz zu einer Konvention, was ein Vertrag ist, und dieser, also ein Vertrag wäre bindend, wäre ein Teil des verbindlichen internationalen Rechts, eine Deklaration hingegen, die hat natürlich einen starken symbolischen Stellenwert, es kann darauf Bezug genommen werden, es setzt einen Standard, aber es ist nicht verbindlich. Das heißt, jetzt irgendeine indianische Gruppe in den USA hat nicht die Möglichkeit, aus dem Selbstbestimmungsrecht, das in dieser Deklaration steht, dann sozusagen Ansprüche auf Eigenstaatlichkeit anzumelden.
Symbolcharakter ja, bindendes juristisches Recht nein. Um trotzdem auf die teils missliche Situation von indigenen Völkern aufmerksam zu machen, gibt es eine UNO-Sonderberichterstatterin zur Lage der Menschenrechte indigener Völker. Zurzeit hat Victoria Tauli-Corpus diesen Sitz. Sie ist selbst Indigene der Igorot, welche auf den Philippinen beheimatet sind.
Die Sonderberichterstatterin macht Länderbesuche, untersucht dort die Situation von bestimmten indigenen Gruppen und verfertigt Berichte dazu, sehr oft natürlich kritische Berichte. Ihre Aufgabe ist es dann, diese Berichte im UNO-Menschenrechtsrat einzubringen und dort dann auch einen gewissen Druck aufzubauen, wenn ein Staat, sagen wir, einen Umgang hat mit bestimmten indigenen Minderheiten, der nicht akzeptiert werden kann.
Sagt Alex Sutter. Er ist Philosoph und Co-Geschäftsleiter von humanrights.ch, einem Verein, welcher sich für die Förderung und Durchsetzung der Menschenrechte einsetzt. In unserer Serie zum 10. Geburtstag der UNO-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker berichten wir morgen darüber, wie Indigene oft durch das Bildungssystem diskriminiert werden.
Rabe Info.
Und bevor wir uns mit Ernährung, Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität auseinandersetzen, gibt's den perfekten Song dazu, nämlich den Food Song von niemand Geringerem als DJ Food. We'll be right back. Heute ist Montag, das heißt, das Rabe Info ist dafür zuständig, dass die Mitarbeitenden von Radio Bern verköstigt werden. Bevor wir uns in die Küche begeben, besser gesagt, bevor wir zum Bauern gehen, um Nahrungsmittel einzukaufen, um dann etwas Feines zu kochen, müssen wir mal grundsätzlich über Ernährung sprechen oder über die Ernährungssicherheit. Und das hat einen guten Grund.
Übernächsten Sonntag am 24. September stimmen wir ab über einen neuen Verfassungsartikel. Und zwar über den Bundesbeschluss über die Ernährungssicherheit. Das ist ein direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative für Ernährungssicherheit. Verfassungsartikel, was ist das aber eigentlich?
Das heißt, etwas wird neu in die Schweizer Verfassung geschrieben und darüber muss dann eben immer das Volk abstimmen. Jetzt in diesem Fall wird in der Verfassung festgeschrieben, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln sichergestellt wird. Die Bundesverfassung erhält dann diesen Artikel 104a zur Ernährungssicherheit. Und dort stehen dann ganz wichtige Dinge drin, wie zum Beispiel die Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche Produktion, insbesondere des Kulturlandes, eine standortangepasste und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion etc. Alles Sachen, die eigentlich, da ist sich die Politik ziemlich einig, sowieso schon da sein müssen. Es ist also fraglich, ob es überhaupt so einen Verfassungsartikel braucht. Es gibt dann noch den Abschnitt D. Dort steht grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen. Also ein Artikelzusatz, bei dem niemand genau weiß, was das bedeutet. Die einen sagen, das bedeutet, man muss eben gerade die inländische Landwirtschaft schützen. Andere interpretieren diesen Satz soweit, dass man eben dafür sorgen soll, dass auch im Ausland nachhaltig produziert wird. Also am Schluss steht eigentlich in diesem Artikel sehr wenig. Und was auch ganz wichtig ist, es wird daraus kein Gesetz formuliert. Also dieser Artikel steht dann einfach in der Verfassung. Aber zu direkten Folgen wird das nicht kommen.
Warum stimmen wir dann überhaupt darüber ab, wenn das gar nichts bringt? Wie kam es überhaupt zu dieser Abstimmung?
Dieser neue Verfassungsartikel oder dieser Bundesbeschluss, über den wir abstimmen, das ist ein direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative für Ernährungssicherheit. Diese Initiative wurde vom Bauernverband initiiert und lanciert und erfolgreich eingereicht. Dort gab es sehr viel Kritik, gerade von der ökologischen Seite. Ich habe damals zum Beispiel auch mit den Kleinbauern darüber gesprochen, als die Initiative eingereicht wurde. Die befürchteten, dass man dann wieder eigentlich zurückgeht zu einer sehr produktionsintensiven und nicht sehr umweltfreundlichen Landwirtschaftspolitik. Also dass es dann ums Verrecken sozusagen darum geht, möglichst viel zu produzieren, Quantität vor Qualität. Und deshalb hat man dann den Vorschlag des Bauernverbandes abgeschwächt, ausgeglichen, sodass jetzt eigentlich praktisch jede Partei im Parlament die Ja-Parole herausgebracht hat. Aber über den Sinn und Zweck kann man natürlich tatsächlich streiten, eines Artikels, der dann keine weiteren Folgen hat.
Jetzt gibt es ja noch diese Ernährungssouveränitätsinitiative. Was ist denn das genau?
Genau, fast gleichzeitig wie die Ernährungssicherheitsinitiative wurde auch noch die Ernährungssouveränitätsinitiative lanciert. Und liebe Hörer und Hörerinnen, ihr hört uns, wir lachen da ein wenig, weil im Grundsatz geht es da noch einmal ums Gleiche. Der Unterschied ist dann eigentlich, der Ursprung der Initiative, bei der Ernährungssouveränitätsinitiative geht es um ein Produkt von eher linken und ökologischen Organisationen und Personen, wobei dort nicht unbedingt eine Partei oder so dahinter steckt. Der Unterschied für die Leute hinter der Ernährungssouveränitätsinitiative definieren sie so, dass sie die Ernährungssicherheit viel zu sehr auf den Markt setzt, also dieses Initiativkomitee der Ernährungssouveränitätsinitiative ist dann auch eine der ganz wenigen Organisationen in der Schweiz, die diese Ernährungssicherheitsinitiative ablehnen, weil da würde zu fest über Markt diskutiert, weil eine gute, souveräne Ernährung würde eben bedingen, dass es weniger Markt gibt, mehr staatliche Steuerung und auch das ist das Besondere an der Ernährungssouveränitätsinitiative, meiner Meinung nach auch eigentlich das Sympathische dran. Sie nimmt den Fairtrade auch noch auf, dass also die Schweiz dafür sorgen soll, dass auch international eben fair produziert wird. Diese Initiative ist zustande gekommen, darüber abgestimmt wird jetzt noch nicht. Der Bundesrat hat bereits die Nein-Parole herausgegeben, aber wann genau darüber abgestimmt wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Sprechen wir mal über diese Ernährungssouveränität, nämlich also wenn wir so ein Gedankenspiel machen und die Schweiz würde jetzt abgeschottet, es würde eine große Mauer um die Schweiz gebaut oder es gäbe Krieg, wie damals im Zweiten Weltkrieg und die Schweiz müsste sich dann plötzlich zu 100% selber ernähren. Katrin Hiss, du hast dich damit auseinandergesetzt. Wie sieht es eigentlich dort aus? Könnten wir uns selbst versorgen?
Letztes Jahr war der Netto-Selbstversorgungsgrad der Schweiz das erste Mal unter 50%. Das heißt, weniger als die Hälfte der Nahrungsmittel, die Schweizerinnen und Schweizer konsumiert haben, wurden in der Schweiz hergestellt. Es gibt kaum Lebensmittel, die in größerer Anzahl in der Schweiz hergestellt werden, die 100% schweizerisch sind.
Das ist dann eben die große Frage. Man spricht ja dann häufig nur über das Lebensmittel an sich. Und klar wächst der Apfel auf einem Schweizer Apfelbaum und grast das Schweizer Rind auf einer Schweizer Wiese. Ich als Fleischesser achte mich dann auch, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich nicht gerade beim lokalen Bauern mein Fleisch kaufe, darauf, dass es ein Schweizer Kreuz auf der Verpackung hat. Bedeutet das dann nicht, dass das Tier dann 100% aus der Schweiz stammt?
Wenn alle Menschen, die sagen würden, sie kaufen das Fleisch beim Bauern direkt nebenan, das auch wirklich tun würden, dann würde es wahrscheinlich jeden Samstag große Schlangen geben da. Aber das ist ein anderes Thema. Das Fleisch schon, aber die Produktion nicht unbedingt. Die Futtermittel müssen zu einem größten Teil importiert werden. Sogar bei Bio-Swiss-Fleisch kann es vorkommen, dass Biofuttermittel importiert wird, nämlich bei Hühnern und bei Schweinen. Die meisten dieser Tiere müssen dann auch mit Medikamenten behandelt werden, weil in Nutztierhaltungen es nicht leicht ist, diese krankheitsfrei zu halten. Viele halten Antibiotika. Diese stammen ebenfalls häufig aus dem Ausland, auch bei Biofleisch. Interessant ist diese Frage auch bei anderen tierlichen Produkten, zum Beispiel beim Ei. Zwar kaufen Schweizerinnen und Schweizer fast 80% der Eier aus Schweizer Haltung, allerdings gibt es ja ganz viele Lebensmittel, die Eier enthalten. Diese sind dann oft aus dem Ausland. Wenn man diesen Anteil mit einberechnet beim Einkonsum, dann sinkt der Selbstversorgungsgrad bezüglich Eier in der Schweiz auf 60%.
Jetzt kann man es auch radikal anders machen. Inzwischen ist es zwar gar nicht mehr so radikal. Inzwischen machen das ja immer wie mehr Leute, nämlich auf eine tierliche Ernährung gänzlich zu verzichten, nämlich sich dem sogenannten Veganismus zu verschreiben. Katrin Hiss, du hast da sehr gute Erfahrung damit. Kannst du denn von Produkten leben, Lebensmitteln leben, die ausschließlich zu 100% in der Schweiz produziert wurden?
Nein, auch ich kann das nicht. Allerdings braucht eine vegane Ernährung massiv weniger Energie und weniger Ressourcen. Als Beispiel nehmen wir hier die Kartoffel. In der Schweiz wird sie immer noch häufiger angebaut oder spielt immer noch eine wichtigere Rolle als Reis oder Nudeln. Die Tendenz ist jedoch sinkend. Der Selbstversorgungsgrad bei den Kartoffeln ist sehr hoch. Rund 85% von ihnen wurden in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts in der Schweiz angebaut. Aber je nach Ernte und vor allem je nach Saison wird auch aus Ägypten, Israel, Spanien oder Zypern importiert. Auch beim Saatgut, vor allem bei neuen Sorten, ist die Schweiz stark importabhängig. Bei den meisten anderen pflanzlichen Produkten ist die Schweiz auch meist nur scheinsouverän. Tomaten zum Beispiel kommen fast nicht ohne Dünger aus. Dieser wird zu einem großen Teil importiert. nächstes Jahr vielleicht sogar zu fast 100%, denn Lonza, der einzig große Düngehersteller, wird 2018 seine Phosphordüngerproduktion in der Schweiz einstellen. Das heißt, dieser Dünger muss dann in Zukunft auch importiert werden. Beim Getreide sieht es auf den ersten Blick schweizerischer aus. Da stammt zum Beispiel das Saatgut fast 100% aus der Schweiz. Aber dort müssen häufig Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Diese werden wiederum zu einem großen Teil im Ausland produziert.
Das Problem also mit dieser Ernährungssicherheit und auch Ernährungssouveränität ist dieses, dass man viel zu wenig daran denkt, was es zur Produktion von Lebensmitteln alles noch braucht. Zum Beispiel auch Maschinen. Landwirtschaftliche Maschinen werden heute zu einem großen Teil importiert und nicht mehr in der Schweiz hergestellt. Die Frage stellt sich also, wenn wir jetzt Ja sagen zu dieser Ernährungssicherheitsinitiative, später dann vielleicht auch noch zur Ernährungssouveränitätsinitiative, verändern die konkret etwas oder wie müsste eine Initiative aussehen, die dann tatsächlich etwas verändern würde? Hättest du da einen Vorschlag, Katrin Hiss?
Ich bin selbstverständlich gegen die Zwangsveganisierung der Gesellschaft. Jedoch ist Veganismus auf jeden Fall eine viel nachhaltigere Ernährungsweise, da man wesentlich weniger Wasser verbraucht, wesentlich weniger Ressourcen verbraucht. Es braucht eine viel kleinere Anbaufläche, um die gleiche Menge an Kalorien herzustellen. Hat man zum Beispiel ein Feld, das man mit Soja bepflanzen kann und das Soja direkt isst, werden viel mehr Leute satt, als wenn man das Soja einer Kuh verfüttert. Die Kuh gibt dann Milch, man trinkt die Milch oder die Kuh wird geschlachtet und man isst dann das Fleisch.
Genau, und dazu braucht es wahrscheinlich noch eine Weile Überzeugungsarbeit, aber doch hat da ein gewisses Umdenken bei einer breiten Bevölkerung angefangen und das Umdenken wird sich wohl weiterentwickeln, auch ohne irgendwelche Ernährungsinitiativen. Ich würde sagen, jetzt ist Zeit zum Kochen. Unsere Mitarbeitenden sind hungrig.
Wer kocht denn heute?
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 11. September auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Hintergrundinfos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über die Demonstration gegen die Sparmaßnahmen im Kanton Bern, die heute stattfindet. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich muss jetzt go kochen und sagen, auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.